Ja, liebe Gemeinde,
wie
schön sind Gottes Pläne. Und ich denke, jeder von uns kann sich an einen Moment erinnern, wo er sagt, wow, was war, ist das oder war das für ein genialer Plan von Gott? Wenn wir zurückblicken auf irgendetwas, wo Gott uns hineingestellt hat und wir können es so ein bisschen überblicken, oft ist das dann so ein bisschen Rückblick und wir sagen, wow, was für ein Plan Gottes, genial. Kann auf unser Familienleben bezogen sein, vielleicht eine spannende Zeit, schwierige Zeit, aufregende Zeit. Und wir schauen zurück und sagen, wow, genialer Plan Gottes. Manchmal ist es auch schon vorher so, dass Gott uns in eine Situation hineinstellt, in eine Aufgabe hineinstellt. Wir sagen, wow, was für ein toller Plan. Ich freue mich richtig, dass ich da schon was von erkennen kann. Und jetzt geht's los und ich bin gespannt, was noch alles dazugehört und wow, wir sind enthusiastisch. Und das ist auch das, was man ja so von Christen erwarten sollte. Wenn wir Gott dienen, wenn wir zu Gott gehören, wenn wir eine Beziehung mit dem lebendigen Gott haben, dann sollten wir uns ja über seine Pläne freuen, weil was gehört denn dazu, zu diesem Glauben, zu dieser Gottesbeziehung? Dass wir überzeugt sind, Gott weiß es besser. Gott kann es besser. Es ist gut, dass Gott ganz fest im Regiestuhl sitzt, ganz fest auf seinem Thron sitzt und dass er zugleich hier eingreift und dass egal, was er geplant hat, egal, was er vollzieht, egal, was er uns in unser Leben stellt, es wird richtig sein. Das ist dieses Vertrauen zu Gott, was wir Glauben nennen. Also so sollte es ja sein. Und glücklicherweise ist es ja auch oft so, dass wir das wirklich so von Herzen sagen können. Danke, Herr, für deine guten Pläne und dass du mich zumindest ein bisschen was davon erkennen lässt, auch hier schon. Und das in meinem konkreten Leben. Aber was ist, wenn Gottes Plan und ich inkompatibel erscheinen? Also ja, ich verstehe, Gott hat da einen Plan, es ist kein Verständnisproblem. Ist nicht, Herr, ich verstehe dich nicht, doch ich verstehe dich, Herr. Das soll geschehen, du sprichst deutlich in mein Leben, aber ich will das einfach nicht. Oder noch dramatischer, ich halte das für absolut falsch. Ja, Herr, ich vertraue dir, gar keine Frage. Ich will dir nachfolgen, ich will dir dienen, ich bin überzeugt, du bist der Herr und König und du wirst das Richtige tun. Aber an diesem einen Punkt, hier muss ich mal mein Votum einlegen. Das ist die Situation des Jona, dessen Bericht, es ist kein ganzer Lebensbericht, sondern es ist dieser eine Bericht über diese eine Episode seines Lebens, wo genau das geschieht. Gottes Plan und sein Wille scheinen nicht kompatibel miteinander. Und das Ganze hat dann recht dramatische Folgen. Und wir sehen, wie das ist, wenn wir in so einer Situation sind, wo wir der Meinung sind, ja Herr, okay, ich habe es jetzt verstanden, was du willst, was ich tun soll, aber sorry, ich kann das nicht. Also nicht, weil du mir nicht die Gaben dazu gegeben hast, ich könnte es theoretisch, aber das geht nicht. Das ist nicht akzeptabel. Da hast du dir den Falschen für gesucht, Herr. Und das ist jetzt keine Demut. Sondern ich kann das nicht übers Herz bringen, was du da von mir willst. All meine Emotionen, all das, was ganz wichtig für mich ist, sträubt sich dagegen. Und Herr, ich will dich nicht verleugnen, aber ich mache genau das Gegenteil von dem, was du mir sagst. Das ist Jona. Auf jeden Fall in diesem Teil seines Lebens. Genau das. Und so ist unser erster Abschnitt überschrieben mit auf der Flucht vor Gottes Willen. Das ist das erste Kapitel des Jona-Buchs. Auf der Flucht vor Gottes Willen. Wir hören in diesem sehr dichten Bericht, der wenig ausgeschmückt ist. Es geht immer Schlag auf Schlag, was passiert als nächstes. So die Kerninformationen. Wir können sagen, es ist fast in einer Lukas-Form geschrieben, so wie Lukas auch sehr die Details aneinander packt, sehr dichte Berichte schreibt, ist auch hier in dem Jona-Buch, wo wir den genauen Autoren nicht wissen, ob es Jona ist oder jemand anders, einer seiner Zeitgenossen, ist es auch sehr dicht. Und wir lesen hier im ersten Vers, das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, und dann folgt das Wort, was Gott hier spricht. Und er sagt, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht gekommen. Da machte sich Jona auf, um vor dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Soweit erst einmal. Also Gott spricht ihn hier direkt an. Direkter kann Gott nicht in ein Leben sprechen. Er versteht es akustisch und intellektuell. Und was ist hier der Auftrag? Also nochmal, geh nach Ninive, Hauptstadt von Assyrien. Ganz große Stadt, Ninive, ganz bekannt. Und verkündige gegen sie, denn Gottes Zorn ist über diese Stadt erbrannt. So, also eine Gerichtspredigt soll er dort halten. Er soll das Gericht Gottes verkündigen. Und jetzt müssen wir uns natürlich zum Anfang erstmal fragen, was ist das Problem? Warum rennt der Jona jetzt sofort weg? Ist es, weil so eine Gerichtspredigt ja durchaus unangenehm ist? Wer will schon Gericht predigen? Vielleicht hätte der Jona lieber von Gottes Liebe gepredigt. Und das wäre den Fokus gestellt. Und sagt, na, sowas hier. Ich lebe im Alten Testament, aber so altes Testament will ich überhaupt gar nicht. Ich renne weg. Ist es das? Schmeckt ihm die Botschaft nicht. Ist er vielleicht so heimatversessen und sagt, ich gehe niemals weg hier von meinem Zuhause. Ich gehe niemals weg aus Gad Hefa. Da wohnt er nämlich. Das ist auch nicht das Problem. Das ist nicht das Kernproblem. Warum sträubt er sich so? Will Jona dem lebendigen Gott nicht gehorchen? Also ist er einfach ungläubig? Hat Gott sich hier einen ungläubigen Propheten gesucht? Nein. Es ist dieser eine Punkt. Er will nicht nach Ninive. Nicht, weil er so ein Lokalpatriot und heimatversessen ist. Nicht, weil er immer nur von Gottes Liebe reden will den ganzen Tag. Und solche Themen meidet. Sondern weil in Ninive die Menschen leben, die er menschlich sehr verständlich hasst als Israeli. Er hasst diese Menschen. Was waren das für Leute? Das müssen wir uns erstmal vor Augen führen, damit wir diesen Text wirklich vernünftig verstehen. Die Bewohner Ninives und des ganzen Reiches waren bekannt für ihre Brutalität, dass sie ihre Feinde foltern, abschlachten auf übelste Art und Weise. Die Bewohner Ninives, natürlich nicht alle, aber zumindest ihr Ruf, war vergleichbar mit dem vom islamischen Staat heute. Und jetzt können wir uns vielleicht ein bisschen besser reindenken, es etwas besser verstehen. Was hat Jona für ein Problem? Gott sagt ihm, geht dahin und er rennt weg. Wenn Gott dir deutlich macht, geh zum islamischen Staat, geh dahin, wo Boko Haram ist, geh dahin, wo irgendwelche verrückten Christenabschlechter sind. Die Christen foltern, verschleppen, entführen, töten, vor laufenden Kameras, das der ganzen Welt zeigen. Geh dahin und verkündige denen bitte, Gottes Gericht kommt über euch. Was würde dich oder mich abhalten? Ja, ist es die Angst, was sie mit mir machen? Auch das ist hier wahrscheinlich nicht das Hauptthema. Das sehen wir nämlich im Laufe des ganzen Textes. Wovor hat Jona so eine Furcht? Was könnte passieren? Das Problem ist, er kennt Gott so gut und seine Emotionen haben eine ganz andere Wahrnehmung. Er hat Sorge, dass Gott gnädig ist mit ihnen. Er hat Sorge, dass sie umkehren. Er hat Sorge, dass sie seine Predigt ernst nehmen. Diese Leute, die dafür bekannt sind, dass sie ihren Feinden bei lebendigem Leben die Haut abziehen oder ihre Köpfe als Pyramide stapeln. Die Israeliten, seine Volksgenossen, vielleicht Leute sogar aus seinem Bekanntenkreis, denen sowas passiert ist, oder vom Hörensagen. Und Jona hat die große Sorge, nachher erfahren die Gottes Gnade. Ja, es ist schön, dass Gottes Zorn über sie erbrannt ist. Mögen sie drin verbrennen. Mögen sie drin verbrennen. Was haben sie unseren Leuten alles angetan? Mehr als unmenschlich. Folterknechte. Israelitenhasser. Mörder. Verrückte, Geisteskranke. Jona hat Angst, die Gerichtsbotschaft zu bringen, weil er Angst hat, dass sie ankommt. Wem gönne ich Gottes Gnade? Wow. Da sind wir bei einem heiklen Thema. Wem gönne ich, wünsche ich Gottes Gnade? Und wo sage ich in mir, nee, bei dem möchte ich gar nicht, dass er Vergebung bekommt. Weil was der mir angetan hat, oder Menschen, die mir nahestehen, oder Glaubensgenossen, was sie denen angetan haben, diese Verrückten, die da Syrien besetzt hatten so lange Zeit, und den Irak, die andere Christen abgeschlachtet haben vor laufenden Kameras, die Kinder misshandelt und missbraucht haben, die Frauen versklavt haben auf schrecklichste Art und Weise. Ich will nicht, dass denen vergeben wird. Das können wir, glaube ich, emotional ganz gut nachvollziehen, oder? Bei allem Wissen, dass es nicht gut ist, dass es nicht Gott wohlgefällig ist, aber emotional, glaube ich, können wir das nachvollziehen, oder? Gönnen und wünschen wir den Menschen Vergebung, die das Schlimmste tun, was wir uns vorstellen können. Ihr könnt da jetzt irgendwas anderes einsetzen. Ja, sie brauchen Gottes Vergebung, ja, das ist wahr. Aber welch attraktiver Gedanke kann das manchmal sein, in manch Gefühlstiefe, und sagt, wow, wenn die erstmal Gottes Gericht abkriegen, wenn die erstmal vor dem lebendigen Gott stehen, dann werden die sich umgucken. Und innerlich reibe ich mir ein bisschen die Hände. Ja, besser wäre natürlich, sie bekehren sich. Aber wenn halt nicht, dann kriegen sie das, was sie verdient haben. Klammer auf, zum Glück kriege ich nicht das, was ich verdient habe. Aber die kriegen dann mal, was sie verdient haben. Das ist die Jona-Situation. Meine Lieben, deshalb dürfen wir uns hier schon ganz früh in diesem Predigttext fragen, wie ist das bei uns? Wie ist das bei uns? Nicht nur, wem gönnen wir Gottes Gnade? Weil zum Glück ist das nicht das entscheidende Kriterium. Gottes Gnade ist nicht von unserer Gunst abhängig. Ist sie nicht. Aber sind wir bereit, Gottes Ruf zu folgen, wenn es uns überhaupt nicht in den Kram passt? Wenn innerlich so viel dagegen steht. Ja, ich kann das sagen, was ihr von mir erwartet. Ich kann auch sagen, was Gott von mir erwartet. Das habe ich alles verstanden. Gott erwartet, dass ich sage, ja, Herr, bitte hilf mir, dass ich da mitgehen kann. Und ich will deinem Ruf folgen. So ist es schön. Ja, richtig. Aber wenn wir für uns wirklich selber überlegen, wo sind diese Situationen gewesen? Wir gesagt haben, ja, Herr, das soll ich tun. Das sagst du mir ganz klar durch dein Wort. Das ist eindeutig. Wasserdicht. Und es wäre richtig, das zu tun, was dein Wille ist und was du mir sagst. Ganz klar. Das kleine Einmaleins des Christen. Logo. Aber mein Inneres steht dem total entgegen. Nicht, weil ich dich verärgern will. Aber ich krieg das gefühlsmäßig überhaupt nicht überein. Und ich bin einfach wenig selbstbeherrscht an diesem Punkt. Sein Vater, Amittai, hieß wahrhaftig gegenüber Gott. Und der Sohn von wahrhaftig gegenüber Gott, der wird beauftragt, mit dieser kurzen, aber knackigen Botschaft loszuziehen. Und was macht er nun? Ich habe euch eine kleine Landkarte mitgebracht. Ich habe nicht für jeden eine, aber ihr könnt es vielleicht mal kurz durchgeben. Ich denke, das reicht. Da ist nämlich drauf, wo er sich gleich einschifft, wo er an Bord geht, da, wo er hin will und da, wo er hin soll. Also, er geht weg von Gott. Nein, das heißt nicht, er ist irgendwie abgefallen oder irgendetwas. Er versucht, vor Gott wegzurennen. Wir können sagen, ein geradezu wahnsinniges Unterfangen. Aber was bleibt uns? Was bleibt uns, wenn wir Gott widerstehen wollen? Aber wir wissen, Gott ist existent und Gott ist mächtig. Und er versucht es einfach. Ich denke nicht, dass Jona unglaublich naiv war, aber er konnte die Realität scheinbar nicht ganz erfassen, weil dann hätte er das sich auch gleich sparen können mit dem Weglaufen. Also interessant, Gott lässt ihn jetzt weglaufen. Gott muss das ja nicht. Gott könnte es sofort verhindern. Gott könnte, wissen wir, Gott könnte alles. Gott könnte dafür sorgen, dass er keinen Meter weit kommt, dass er seine Beine nicht bewegen kann, dass er was auch immer aufgehalten wird, sofort. Aber Gott lässt ihn ein Stückchen erstmal laufen. Und das ist das, was wir normalerweise auch erfahren. Also, Gottes Wille verstanden, Auftrag erkannt, aber irgendetwas, was mächtiger in uns ist als unsere Gottesfurcht und unsere Liebe zu unserem Herrn, irgendetwas, was größer ist, sagt, okay, Kommando zurück, entgegengesetzte Richtung, weg. Ich mache genau das Gegenteil, obwohl ich besser weiß. Und Gott lässt uns ein paar Meter laufen. Ja, das ist der Normalfall. Weil Gott will uns nicht als Roboter. Gott könnte alles verhindern. Jeder Ungehorsam, den es in unserem Leben gibt, kann Gott verhindern. Das ist gar keine Frage. Natürlich kennt er das. Macht er aber nicht. Sondern er lässt uns wie den Jona erstmal losmarschieren. Weg von ihm. Wir denken an das Bild des Hirten. Unser Herr geht als Hirte dem verirrten Schaf hinterher, nicht wahr? Und nicht, weil es nötig ist, in dem Sinne, das ist ihm entglitten, da hat er nicht aufgepasst, hups, jetzt das Schaf weg, jetzt muss er suchen. Nein, so ist es nicht. Sondern er lässt auch seine Schafe ein Stück, einen Irrweg laufen. Aber nicht final, er lässt sie nicht da drauf. Er geht hinterher, und das erleben wir auch. Also, er geht auf, weg von Gott, nach Tarsis will er. Also Tarsis, seht ihr auf der Karte, wo das ungefähr ist? Weit, weit weg. Also vom Nahen Osten ab nach Europa, tausende Kilometer weg, weg von Gott. Und dazu muss er nach Jaffo. Jaffo ist auch heute noch als Hafenstadt bekannt. Mittelmeer. Und dort findet er ein Schiff, was genau eben in diese Richtung will. Und es geht los. Bezahlt sein Fahrtgeld, steigt ein. Und hier nochmal betont, das zweite Mal schon, Vers 3. Weg von Gott. Darum geht es. Weg von der Aufgabe Gottes. Er denkt sich wahrscheinlich, ich setze da ein ganzes Mittelmeer dazwischen. Vielleicht reicht das, um das nicht machen zu müssen. Vielleicht reicht es, wenn ein Mittelmeer dazwischen ist, dass ich diesen verrückten Terroristen in Ninive nicht die Gerichtsbotschaft Gottes bringen muss, damit sie sich nicht letzten Endes noch bekehren, dass sie noch Gottes Gnade empfangen, dass sie Buße tun. Vielleicht reicht ein Mittelmeer dazwischen. Jetzt können wir überlegen, was setzen wir so dazwischen? Zwischen Gottes Willen und uns. Da, wo wir sagen, ich kann es halt nicht, ich will das nicht. Das geht einfach nicht. Was setzen wir dazwischen? Welche Distanz? Welche Ablenkung? Welche Themen benutzen wir als Füllmasse? Die an und für sich nicht böse sind. Das Mittelmeer ist auch nicht böse. Aber versucht es als Lückenfüller zwischen sich und Gottes Willen. Was haben wir für Lückenfüller? Lass das mal überlegen. Was soll uns davor bewahren, in ganz dicken Anführungszeichen, Gottes Willen zu folgen? Aber Gott hört jetzt auf zuzuschauen. Gott hört auf zuzuschauen, ziemlich schnell. Ein Sturm kommt auf, ein starker Wind. Und zwar ein so starker, dass das Schiff zu zerbrechen droht. Also ab diesem Punkt greift Gott eindeutig ein. Er lässt ihn weg von Gad Hefa laufen. Gad Hefa liegt in Galiläa, es ist nördlich von Nazareth. Er lässt sie dort weglaufen. Er lässt sie bis ins Mittelmeer laufen. Er lässt sie das Schiff besteigen. So weit lässt Gott ihn laufen. Und so weit erträgt Gott auch, dass der Jona seinen Willen nicht nur ignoriert, sondern aktiv rebelliert dagegen. Sein Prophet rennt ihm weg. So lang hält es aus. Und dann greift er ein. Was macht er? Er schafft ein Bedrohungsszenario. Wir wissen, das ist mehr als ein Szenario. Das ist ja kein Schauspiel. Das ist ja keine Kulisse. Aber wir sehen, Gott sitzt hier fest in der Regie und sorgt für eine krasse Notsituation. Gott sorgt hier für eine Situation, wo Jona erkennt, was es bedeutet, fern von Gott zu sein. Auf dem Schiff bricht Panik aus. Die Schiffsleute fürchten sich und schreien. Und sie überlegen, gestandene Seemänner, dass sie fürchten, ist das eine, aber dass sie sich outen damit, was sie für eine Angst haben, dass sie schreien vor Angst. Also es muss wirklich krass gewesen sein. Und jeder schreit zu seinem Gott. Wir sehen ein Multikulti-Flotte und jeder betet mal so zu seinem Gott. Leute aus verschiedenen Kulturen, Religionen kommen da zusammen und jeder probiert es jetzt mal bei seinem. Was soll man auch sonst tun? Dabei bleiben sie aber nicht. Sie versuchen praktisch, die Katastrophe abzuwenden. Sie werfen die Schiffsladung ins Meer, um das Schiff leichter zu machen, um es flexibler und wendiger zu machen, in der Hoffnung, irgendwie durch diesen Sturm hindurchzukommen. Und was macht Jona? Der liegt unten im Schiff und schläft. Das ist spannend. Wir kennen das aus einer ganz anderen Szene. Da ist ein Sturm, da ist ein Schiff und auf dem Schiff ist jemand, der schläft. Alle anderen sind in Panik. Aber es ist eine krasse Kontrastsituation. Es ist hier nicht Jesus. Es ist nicht der, der immer den Willen seines Vaters tut, der ohne Sünde ist, sondern genau das Gegenteil, der weglaufende Prophet. Und er lügt und schläft und kriegt überhaupt gar nichts mit. Und der Kapitän geht zu ihm und sagt, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf und rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Also ja, sie haben die ganzen anderen Götter schon ausprobiert. Es hat alles nicht funktioniert. Und der Fahrgast, den sie aufgenommen haben, der pennt da und der Kapitän sagt, komm, probier's mal mit deinem Gott. Sonst haben wir jetzt hier nichts mehr über. Und dann werfen sie die Lose in der Hoffnung, dass ihnen so gezeigt wird, wer der Schuldige ist. Also sie haben schon auf dem Schirm, es muss hier irgendetwas passiert sein. Sie gehen nicht davon aus, dass es einfach ein normaler Sturm ist, den diese Seeleute sicher häufiger erleben. Es wird denn nicht der erste Sturm sein. Aber sie sind jetzt überzeugt, irgendetwas ist hier im Unreinen. Es muss einen Grund geben für diesen Sturm. Und sie losen und das Los fällt auf Jona. Und dann fragen sie ihn, sag uns, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Was ist dein Land? Und mit welchem Volk bist du? Dann jetzt Karten auf den Tisch. Was ist hier los? Wer bist du? Was hast du gemacht? Was ist das hier, wo du uns mit hineingenommen hast? Und er ist ganz offen. Er sagt, ich bin ein Hebräer. Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Er sagt, ich fürchte Gott. Also er bekennt sich klar zum lebendigen Gott. Und das ist wichtig, denn oft wird der Bericht des Jona ausgelegt als würde er vor seiner Bekehrung weglaufen. Oder es wäre abgefallen oder irgendetwas anderes. Nein, das ist gar nicht das Thema. Er fürchtet Gott, aber an diesem einen Punkt ist sein Abscheu vor den Feinden größer als seine Gottesfurcht. Also es gibt ein Problem in seiner Gottesbeziehung, ein ganz gewaltiges Problem. Aber es ist nicht so, dass er grundsätzlich gottlos ist. Er ist kein Atheist. Er ist kein Götzendiener. Und die Schiffsbesatzung gerät auch in Furcht. Sagen, was hast du getan? Warum? Denn sie wussten, dass er vor Gottes Angesicht floh, weil es ihnen erzählt hat. Sie fürchten diesen Gott, obwohl sie andere Götter haben. Im wahrsten Sinne des Wortes fürchten sie ihn jetzt. Und es ist krass, wie diejenigen, die die Götzen anbeten, dem Propheten sagen, was hast du getan? Würden die immer sagen, bist du völlig wahnsinnig geworden? Du läufst vor diesem Gott weg, der alles gemacht hat. Klammer auf, wie soll das funktionieren? Du sagst selber, der Gott, der das Wasser und das Land gemacht hat. Und du meinst, du haust mit einem Schiff vor ihm ab? Bist du völlig irre? Dass die Heiden zeigen ihm auf. Das funktioniert doch so nicht. Du kannst doch nicht vor diesem Gott weglaufen. Was machst du nur? Möglicherweise kennen wir auch diese Situation ein bisschen aus unserem Leben. Ich finde das immer wieder besonders. Nennen wir es mal besonders. Wenn Menschen, die von Gott nichts wissen wollen, außer ein bisschen religiöse Bespaßung, aber die vom lebendigen Gott der Bibel eigentlich nichts wissen wollen, einem ins Leben hineinsprechen und einen daran erinnern, was doch eigentlich Gottes Wille ist oder was geistliche Realität ist, weil sie das rein intellektuell verstanden haben. Sie sagen, ja, aber sag mal, wenn du Christ bist, dann darfst du das doch gar nicht machen, oder? Oder das solltest du doch gar nicht. Oder sag mal, du bist Christ, das hast du vom Essen gar nicht gebetet. Kann man sich natürlich aufregen und sagen, ja, das sind die Richtigen. Aber letztlich ist das die Situation, ein Heide sagt dir, was du als jemand, der eine Beziehung zum lebendigen Gott hast, schon längst verinnerlicht haben solltest, was noch völlig normal sein sollte. Was Alltagsgeschäft sein sollte. Das sollte für Jona Alltagsgeschäft sein. Ja, ich fürchte den Gott, der Wasser und Land gemacht hat. Und deshalb sitze ich jetzt hier auf dem Boot und renne vor ihm weg. Ja, und die Heiden helfen ihm bei seiner eigenen Betriebsblindheit und sagen, wahnsinnig, was tust du nur? Und dann fragen sie ihn, was sollen wir jetzt machen mit dir, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn es wird immer, immer schlimmer mit dem Sturm. Es spitzt sich immer mehr zu. Obwohl sie hier im Gespräch sind, außenrum bricht die Welt auseinander gefühlt. Und so eine Frage der Zeit, wann bricht das Schiff auseinander und dann ist vorbei. Was sollen wir also machen? Er sagt, nehmt mich, werft mich ins Meer, so wird es euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Wir lesen im Neuen Testament, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. An dieser Stelle können wir es besonders gut verstehen. Gott hat ihn laufen lassen ein paar Meter, und jetzt macht er ihm mit so großer Kraft und Macht deutlich, bis hierhin und nicht weiter. Du läufst in eine Sackgasse. Und das macht dir ganz dramatisch deutlich. Es geht nicht mehr weiter. Ich lasse dich nicht noch weiter weglaufen. Und ich zeige dir meiner Macht und meiner Kraft, wer dich hier stoppt. Das wird dem Jona hier ganz deutlich geworden sein. Und einerseits können wir sagen, wie schrecklich. Wer von uns möchte in so einer Situation sein? Den Tod vor Augen. Gott hat mich am Schlawittchen. Und zum anderen, wie schön. Ne? Gott lässt ihn eben halt nicht nach Tarsis fahren. Das wäre viel schlimmer als dieser Sturm. Das wäre viel schlimmer. Wo Tarsis bestimmt schön war zu der Zeit. Aber es war im Ergebnis seines Lebens viel, viel schlimmer. Und er sagt, ihr müsst mich loswerden. Übergebt mich Gottes Gericht. Das ist Gottes äußeres Gericht, dieser Sturm. Er sagt, ihr habt da gar nichts mit zu tun. Werdet mich los. Und was ist los mit ihm? Ich denke nicht, dass er wirklich resigniert. Er gibt sein Weglaufen an dieser Stelle auf. Er kennt, es geht nicht weiter. Er sagt, ich muss jetzt Gott vertrauen. Es ist alternativlos, um mal einen unschönen Begriff zu benutzen. Weil Gott kriegt mich doch sowieso. Nein, er muss nicht erst dieses Schiff zerschlagen, um mich zu kriegen. Ich begebe mich jetzt freiwillig in seine Hand, egal was das bedeutet. Ja, Gott kann es zulassen, dass ich hier im Meer saufe. Die Chancen sind sogar relativ groß. Aber Gott kann, wenn er will, es auch anders machen. Aber wenn Gott will, dass ich hier im Meer ersaufe, dann wird er es sowieso machen. Und so geht er freiwillig. Er hält sich nicht bis zum Letzten an seinem Irrweg fest. Zumindest in diesem Moment. Wir kommen da später noch drauf. Und dann fangen die Männer auf dem Schiff an, zu Gott zu schreien. Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rächen uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Was passiert denn mit der Besatzung? Hey. Es wäre vorstellbar zu sagen, ey, die haben sich jetzt bekehrt gerade. Das wissen wir nicht. Nein, aber sie haben auf jeden Fall einen starken Aufbruchmoment. Was daraus wird, erfahren wir ja leider nicht. Okay. Aber sie rufen den lebendigen Gott an. Sie haben vorher noch ihre Götzen angerufen. Hat nicht geholfen, hat nicht funktioniert. Und jetzt, anstatt einfach den Jonah über Bord zu werfen, bloß weg, wenn es denn hilft, bloß weg mit dem Verrückten. Nein. Sie bitten für ihn und für sich, bei Gott, bei dem lebendigen Gott. Wow. Und es ist beeindruckend, wie Gott das hier gebraucht. Also nochmal, jemand, den er in einen Dienst ruft, in einen überlebenswichtigen Dienst für viele, viele andere Menschen, läuft weg. Gott lässt ihn laufen. Und dadurch, dass er ihn erstmal laufen lässt und er zulässt, dass der Jona auf diesem Schiff landet, beginnen dort Heiden, wegen dieses untreuen Israeliten an, fangen sie an, Gott anzurufen. Wow. Und dann werfen sie ins Meer. Und das Meer hört auf. Es wird ruhig. Aber wir sehen, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn, brachten dem Herrn ein Schlachtopfer und legten Gelübde ab. Es sieht sehr, sehr gut aus. Nach einem echten, ernsthaften Aufbruch geistlich. Wir erfahren nicht, was weiter passiert. Es ist nicht besiegelt. War das ein Ehrfurchtsmoment oder ist das wirklich so etwas, was wir Bekehrung nennen würden? Hat es Bestand gehabt? Aber es ist beeindruckend. Jonah ist weg. Gott zeigt äußerlich seinen Zorn nicht mehr. Es wird alles friedlich. Und die opfern Gott und geloben ihm, dass sie ihm dienen. Wow. Ja, und Gott könnte ihn dort ersaufen lassen. Er tut es aber nicht. Und daher ist der Bericht des Jona auch ziemlich bekannt. Ein Klassiker für den Kindergottesdienst. Der Mann in dem Fisch. Und Gott schickt nun diesen großen Fisch, den Jona verschlingt. Und er ist im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Wir haben das eben gehört in der Lesung. Was macht er dort? Ins Meer geworfen, gerade noch gerettet, aber auch aufgefressen. Sitzt in einem riesigen Fisch und betet. Er betet zu Gott. Er sagt, denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömungen spülte, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Er berichtet, was in mir passiert ist. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich. Meergras umschlang mein Haupt. Ganz anschaulich. Ins Meer geworfen, das Wasser tost über ihm, dass das Äußere, Meergras um den Kopf. Und zugleich, dass diese Trennung von Gott, ich bin ja von ihm weggelaufen. Und sein Zorn kommt jetzt hier über mich. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, also Richtung Meeresgrund. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in den heiligen Tempel. Gott ist da. Und nicht nur, um ihn zu richten. Nein, Gott errettet ihn. Er ist getrennt von Gott und Gott errettet ihn. Jesus nimmt später Bezug auf diese Szene. So wie der Jona 3 Tage und 3 Nächte verschluckt war, unsichtbar war, so wird es auch der Sohn des Menschen sein. Und wir sehen, das ist wirklich eine große Parallele. Warum? Was war, als Jesus 3 Tage und 3 Nächte weg war? Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war getrennt vom Vater. Die Schuld liegt auf ihm. Die ganz mächtige Schuld. Im Dunkeln getrennt von dem er niemals getrennt war. Und da sehen wir die Parallele. Jona ist nicht Jesus. Das ist ganz klar. Jesus hat stellvertretend all diese Schuld auf sich genommen, war deshalb getrennt. Und 3 Tage und 3 Nächte. In dieser Dunkelheit. Aber Jona hat Schuld auf sich geladen. Jona hat rebelliert gegen Gott. Jona ist weggelaufen vor Gott. Aber jetzt sitzt er in dem Fisch und betet. Und sagt, Gott ist gnädig. Er sagt, die Verehrer dichtiger Götzen, Vers 9, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Er besinnt sich. Wir sehen, das ist wirklich Erziehungsmaßnahme Gottes. Und wir sehen hier, wie sie fruchtet. Gott geht ihm nach wie ein wundervoller Vater, der ihn irgendwann ergreift, konfrontiert mit dem, was er tut, mit seiner Schuld konfrontiert. Und ihn ordentlich zurechtbringt. Denn einerseits behütet Gott ihn ganz stark. Gott behütet ihn vor dem Tod. Gott behütet ihn auch vor der dauerhaften Trennung von ihm. Und zum anderen packt er ihn nicht mit Samthandschuhen an. Das müssen wir uns auch deutlich machen. Er wird in dieses Meer geworfen und diese Beschreibung ist ja sehr poetisch. Aber wie war wohl das Erleben für ihn? So einerseits das Hoffen auf Gott, trotzdem Todesangst. Er schluckt das Meerwasser, wird untergetaucht, wieder hochgebracht. Er ist der Macht des Meeres, aber letztlich der Macht Gottes ausgeliefert. Und dann Besinnungszeit im Fisch. Und er kehrt wirklich um. Zumindest vorerst. Er kehrt um. Und er lobt Gott. Und da ist uns Jona wirklich ein Vorbild. Obwohl er nicht unbedingt eine Vorbildsperson ist, insgesamt. Aber hier ist er ein Vorbild. Er lobt Gott in der äußeren Not. Und das ist keine fromme Show, weil da guckt ja keiner zu. Ist keiner da im Fisch. Das wäre eine One-Man-Show für ihn alleine. Nein, er kapiert, dass er nicht gegen Gott zu grollen braucht, sondern dass er Gott danken muss. Ja, und da gebietet Gott dem Fisch und der spuckt Jona ans Land. Schwupp, er ist raus, ist vorbei. 3 Tage, 3 Nächte dunkel, stinkend. Also wir wissen, wie ein Fisch riecht. Ich weiß nicht, wie ein Fisch von innen riecht. Ich bin auch froh, wenn ich es nicht feststelle. Aber es ist sicher nicht besonders attraktiv. 3 Tage und 3 Nächte in einem Fisch drinnen zu sitzen, in den eigenen Exkrementen, in der eigenen Not, zwischen Meerwasser und Algen und anderen toten Fischen wahrscheinlich. Und auf einmal, er kommt raus und es ist Licht und es stinkt wahrscheinlich nicht mehr so. Er kann wieder richtig atmen. Das Leben fängt wieder an. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mach dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Also, der Auftrag bleibt bestehen. Gott ändert überhaupt nichts an seinem Plan. Er sagt, naja, du möchtest halt nicht zur Gerichtsbotschaft, ich hätte ja noch einen anderen Auftrag für dich. Nein, denn Gott ist Gott. Zurück auf Start und los geht's. Ein Jona verhindert nicht Gottes Pläne. Gott verändert seine Pläne deswegen nicht. Ja, Gott ist so gnädig und geduldig. Gott weiß darum im Voraus und lässt diese Zusatzepisode geschehen und greift aktiv ein. Aber jetzt zurück auf Start. Los geht es, Jona. Ab nach Ninive. Verkündige ihnen das, was ich dir sage. Geh los nach Syrien, geh los in den Irak, geh los in den Jemen und verkündige da den Verrückten, den Christenschlechtern, dass Gottes Gericht über sie kommt. Sag ihnen die Worte, die ich dir geben werde. Ja. Und er macht es, er geht nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Es gibt einige Hinweise, dass Gott hier schon in mehrfacher Hinsicht vorbereitet hat. Also wir müssen uns deutlich machen, Jona lebte zur Zeit von Jerobeam dem Zweiten, also 793 bis 753. So grobe Einordnung für uns schon mal. In dieser Zeit, was passierte in Ninive? Es gab 2 Hungersnöte. 2 große, ernsthafte Hungersnöte, von denen wir heute auch noch wissen. Das kann eine Vorbereitung gewesen sein. Es gab in den 760er Jahren, am 15. Juni 63, gab es eine große Sonnenfinsternis, eine totale Sonnenfinsternis. Und wir wissen, dass die Assyrer davon überzeugt waren, bei Geschehnissen wie Hungernöten oder wie kosmischen Ereignissen, also Sonnenfinsternis und ähnlichen, dass das eine Botschaft der Götter ist. Davon waren die überzeugt. Also es muss irgendetwas Wichtiges passieren. Es ist eine Warnung der Götter. Und sie hatten auch in der gleichen Zeit, also zwischen 810 und 782, einen König in Ninive, der hieß Siriamis. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Siriamis, und der führte Monotheismus, also den Ein-Gott-Glauben ein, der dort sonst nicht verbreitet war unter den Assyrern. Also wir sehen, was uns geschichtlich überliefert ist, das könnten alles Vorbereitungen Gottes schon gewesen sein, um die Bewohner Ninives darauf hinzuweisen, es muss sich etwas Grundlegendes ändern. Es kommt der große Einschnitt, der ist nötig. Es braucht Umkehr, es braucht einen Neuanfang. Und Jona geht hin. Und es war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Das heißt, so groß, dass er 3 Tage braucht, um hindurchzugehen. Und das für damalige Verhältnisse, also eine Megametropole für damalige Verhältnisse. Was war wohl bei Jona los? Das ist nicht das Kriegsentscheidende hier, aber lass uns mal kurz einen Moment drüber nachdenken. Er ist jetzt da, wo die Feinde sind. Die übelsten Feinde, nochmal. Die Pyramiden bauen mit den Köpfen ihrer Feinde. Und Israel ist Feind von ihnen. Er geht in diese riesige Stadt. Jetzt stellen wir uns vor, wir gehen vor 2-3 Jahren nach Mosul rein, wo der IS regiert. Was für ein Gefühl, ne? Und er geht eine Tagesreise in die Stadt hinein. Also so, dass er wirklich nicht an der Stadtmauer steht, sondern wirklich drin steht und sagt, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Wow, was für eine Predigt. Was für eine Predigt. 40 Tage und ihr seid alle tot und die Stadt wird platt gemacht. Das ist seine Predigt. Sagen wir ja. Wie soll darauf jemand reagieren? Alles geht hier unter. 40 Tage noch. Dann ist Schluss hier. Was passiert? Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Wie krass. Sie hören einfach, Gottes Gericht kommt über uns. Gottes äußeres, zerstörendes Gericht. Von diesem Gott, den wir bisher ablehnen, ne? Und das wird unser Ende sein. Und was machen sie? Sie schlagen nicht den Typen zusammen oder tot. Sie jagen ihn nicht davon. Das ist das, was wir erwarten würden. Nein, sie kehren um. Sie glauben ihm. Und sie glauben Gott vor allem. Und sie rufen Fasten aus und legen Sacktuch an. Alle. Die Mächtigen, wie die ganz Armen und scheinbar Unwichtigen gesellschaftlich. Alle zeigen äußerlich Buße, weil sie glauben Gott. Sind überzeugt davon, Gottes Gericht kommt auf uns zu. Und was können wir da machen? Klammer auf, sie handeln schlauer als Jona. Hm? Sie kommen nicht auf die Idee, dass wir mal weglaufen. Moment, Ninive wird zerstört. Wir ziehen mal ganz schnell um in den nächsten 40 Tagen. Scheinbar ist das hier kein Gedanke. Sondern sie sind geistlich realistischer, als Jona es war, der versucht, vor Gott wegzulaufen. Wow. Und diese Verkündigung des Jona sollte uns eigentlich relativ nah sein. Ja, mit den Worten, diese Stadt wird in 40 Tagen zerstört, also den Auftrag haben wir nicht. Und das wäre einfach Mumpitz, wenn wir durch Bielefeld mit diesen Worten laufen würden. Stimmt überhaupt gar nicht. Das wäre religiöser Wahn. Aber wir haben den Auftrag, den Menschen das Gericht zu verkündigen. Kein Mensch, der nichts gehört hat vom Gericht Gottes, kann wirklich zur Umkehr kommen. Jesus hat dich lieb, ist ein absolut richtiger Satz. Ja, hundertprozentig richtig. Aber was bedeutet Jesu Liebe? Ich verstehe Gottes Liebe erst, wenn ich verstehe, ein bisschen wenigstens, ein bisschen davon verstehe, wer ist Gott und wer bin ich? Und Gottes Zorn verstehe. Gott hat den Anspruch an dein ganzes Leben. Und du ignorierst den. Du spuckst Gott ins Angesicht und machst das Gegenteil von dem, wozu du gemacht bist. Und Gott ist zornig darüber, wenn du ihn ignorierst, von ihm wegläufst, ihn hasst und nicht versuchst, deiner Bestimmung gemäß zu leben. Und das wird dich ins Gericht führen. Weil jeder Tag in deinem Leben ein Affront gegen Gott ist. Ein Götzendienst ist. Das müssen wir den Menschen deutlich machen um uns herum. Ist nicht, wie es vor kurzem verkündigt wird, probier's mal mit Jesus. Wenn es nicht hilft, schadet, tut's auch nicht. Wo ist deine deutsche evangelikale Gemeinde hier aus der Gegend? Hilfe! Sagt den Menschen, dass sie unter Gottes Gericht kommen. Aber erklärt es ihnen so, dass sie es verstehen. Das ist ja das Wichtige. Nicht einfach nur, Gott wird dich richten. Nein, das hilft den Menschen überhaupt gar nicht weiter. Erklärt es den Menschen. Erklärt den Menschen Römer 1, Römer 3. Macht ihn deutlich. Aber macht ihn auch deutlich, dabei soll es nicht bleiben. Es ist Jubel im Himmel und Gott freut sich, wenn du davon umkehrst. Es gibt einen Ausweg. Das müssen wir den Menschen erklären. Da fängt das Evangelium an. Wenn wir das weglassen, wie sollen die Menschen den Rest verstehen? Ja, bei Jona war es sehr minimalistisch, aber Gott schenkt, dass das gebraucht wird. Und ihr Lieben, wo wir Angst davor haben, Menschen von dem Gericht Gottes zu erzählen. Das ist, wie reagieren Menschen schon, wenn wir von Gottes Gericht erzählen? Oft nicht besonders jubelnd. Wäre auch komisch. Aber das ist das, was ankommen muss. Und Gott gebraucht das. Das heißt nicht, dass die Menschen gleich sagen, Mensch, danke, dass du mir davon erzählt hast. Das ist ja wundervoll. Es kann sein, dass die Menschen richtig, richtig sauer werden auf uns. Und vor allem auf Gott. Und dass ihnen das überhaupt nicht passt. Und dass sie nicht sagen, komm, wie kann ich mich zu Gott bekehren? Sondern, dass das erstmal eine ganze Zeit gären muss. Diese Sofortumkehr wie bei Jona dürfen wir nicht erwarten. Ja, wir dürfen erwarten, dass Gott das kann, aber selten so macht. Aber der unwillige Prophet, der diese krasse Botschaft hier bringen soll, diesen Hassern von Gottes Volk, die Leute kehren um und sie tun echte Buße, das ist echt. Und es sind nicht nur ein paar, es ist nicht nur so eine kleine Erweckungsbewegung irgendwo, die irgendwo im Hinterhof stattfindet. Nein, die Großen und die Kleinen, alle machen das. Und selbst der König hört davon. Und er steht auf seinem Thron, er legt seinen Mantel ab. Also das Zeichen seiner Macht, der Königsmantel. Er hüllt sich in Sacktuch, setzt sich in die Asche. Er demütigt sich, so krass es nur geht. Gott schenkt, dass dieser unwillige Prophet dafür gebraucht wird, dass die ganze Stadt, soweit wir wissen, umkehrt. Bis hin zum König. Der König lässt ausrufen und sagen, Ninive auf Befehl des Königs und seiner großen Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, was an seinen Händen klebt. Wow, so eine Erkenntnis würden wir uns doch wirklich wünschen. Menschen hören Gottes Wort und dann sagt sogar der König, dann sagen der Bundespräsident oder die Bundeskanzlerin wirft sich in Sack und Asche und sagt, wow, alle sollen Buße tun im ganzen Land. Und kein Alltag mehr. Alle sollen umkehren von ihren eigenen bösen Wegen. Also nicht die der bösen dies, das, jenes, der bösen Reichen, der bösen Armen, der bösen Männer, der bösen Frauen. Nein, jeder von seinem bösen Wegen. Und der ganzen Unrecht, was er in seinem Leben hat, was an den Händen klebt. Jeder persönlich, persönliche Umkehr. Boah. Was der König sagt, sorry, ist eine bessere Verkündigung, als wir in den Großkirchen hören. Was der Heidenkönig von Ninive, der Anführer der Christen, also nicht Christen, der Israeliten schlechter sagt, ist besser als die Verkündigung in den Großkirchen. Warum? Er sagt, wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Er sagt, es könnte sein, dass dieser Gott auch gnädig ist. Dass wenn er sieht, dass wir wirklich umkehren, dass wir es echt ernst meinen, dass wir nicht so weitermachen, dass wir nicht eine Show vorspielen, wenn wir wirklich sagen, ich will nicht so weiterleben als so ein Gauner. Ja, ich bin zwar der tolle König und alle machen Verbeugung von mir, aber selbst ich bin ein Ganove vor Gott, bin ein Sünder vor Gott. Ich habe so viel Unrecht an mir, obwohl ich doch so reich, berühmt und mächtig bin. Ich muss das genauso machen. Und vielleicht sagt Gott dann ja, es muss doch nicht alles ins Verderben führen. Vielleicht ist das ja so ein Gott. Und was für eine Gotteserkenntnis hier schon vorliegt. Er ist sich ja noch nicht sicher. Es ist ein Versuch wert. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen. Und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Wir müssen sie deutlich machen, Gott hat hier keinen grundsätzlichen Wandel. Es ist nicht so, dass Gott sagt, na, oh, das habe ich aber nicht gewusst, dass die umkehren. Das tut mir leid, was ich vorhatte. Das bedeutet einfach, Gott schenkt hier Gnade. Sie kehren um und Gott schenkt Gnade. Wir wissen, Gott lässt sich nicht beeinflussen. Gott lässt sich nicht überraschen. Gott macht keinen Fehler, wo er hinterher sagen muss, hätte ich das mal nicht getan. Wir hatten das gerade mit der Sintflut. Gott möchte das nicht nochmal machen. Er wird es nicht nochmal machen. Auch da steht dies, es reute ihn. Aber es ist nicht, dass es ihm hinterher leid tut, weil er merkt, was er getan hat. Nein, das ist Gott. Aber Gott schenkt jetzt hier Gnade. Und eigentlich können wir sagen, wir sind kurz vorm Happy End. Ein, zwei Verse noch, dann kommt das Happy End. Alle kehren um, Gott schenkt Gnade. Wunderbare, fromme Geschichte. Wunderbare Sache. Alles ist gut. Jona ist wieder auf den richtigen Weg gebracht worden. Auch der ist umgekehrt. Darüber haben sich wahrscheinlich noch die Schiffsleute bekehrt. Er hat klar verkündigt. Gott hat Gelingen geschenkt und Erfolg. Bericht zu Ende. Nächste Predigt. Aber so endet Jona nicht. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Es ist Happy End, können wir meinen, und Jona wird zornig. Und das ist unser dritter Punkt, das ist nämlich der Aufstand wieder gegen Gottes Handeln. Aufstand gegen Gottes Handeln. Er war auf der Flucht vor Gottes Willen und jetzt ist er wieder im Aufstand gegen Gottes Handeln. Gott rettet eine ganze Stadt. Massenbekehrung in einer Großstadt. Und der Prophet, den Gott dafür gebraucht hat, sitzt da und ist stinksauer. Verkehrte Welt scheinbar. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Ich hab's doch gleich gesagt, betet Jona. Ich hab's doch gleich gesagt. Du bist langmütig, du bist gnädig, du hast Erbarmen. Schrecklich. Schrecklich. Vergessen ist die Rettung Gottes. Vergessen ist sein Gebet. Vergessen ist alle Umkehr. Was sieht er? Die, die meine Leute abgeschlachtet haben, unsere schlimmsten Feinde, die bekommen Gottes Gnade. Die sollen es nicht kriegen. Ja, ist schön, dass ich Gottes Gnade in meinem Leben erleben darf. Aber der doch bitte nicht. Diese Verrückten doch nicht. Doch bitte keine Terroristen, okay? Das ist was anderes. Kinderschänder bitte auch nicht, okay? Nazis oder Kommunisten, je nachdem, die bitte auch nicht. Also zumindest nicht die, die es ernst meinen. Einbrecher bitte auch nicht, okay? Und Lügner, die sollen auch nicht Gottes Gnade bekommen. Das ist der Modus, der gerade bei Jona abläuft. Gottes Gnade für mich ist okay, da bin ich jetzt nicht sauer. Da bin ich ziemlich dankbar. Da habe ich auch noch sehr viel gebetet gerade. Den großen Fisch. Aber für diese Halunken, für die, die ich hasse, kein bisschen Gnade. Deshalb wollte ich auch nicht hierher kommen. Gott, habe ich dir gleich gesagt. Gott tut was Wundervolles. Gott tut was so Wundervolles. Aber Jona wollte das nicht. Und wir sehen, er ist noch nicht kuriert. Er ist absolut noch nicht kuriert. Er sagt, lass mich doch lieber sterben. Denn es ist besser, als jetzt noch zu leben. Ich bin so sauer, am liebsten wäre ich tot. Und Jona verhält sich hier wie? Wie ein kleines, bockiges Kind, was sich auf die Erde wirft. Ich hasse euch, Mama, Papa, ich hasse euch. Am liebsten wäre ich tot. So benimmt er sich. Aber er meint es absolut ernst. Man könnte daneben stehen und lachen. Aber man könnte auch daneben stehen und weinen. Wir sehen, all diese Menschen gehen nicht in die Hölle. Die gehen jetzt nicht verloren. Menschen, die es genauso wenig verdient haben, gerettet zu sein wie ein Jona oder jeder Israelit. Aber es sind die Menschen, wo die Hürde für Jona unüberwindbar scheint für ihn. Meine Lieben, auch damit spricht Gott in unser Leben hinein. Wo handelt Gott wundervoll? Und wir können uns überhaupt nicht freuen. Wir können uns überhaupt nicht freuen. Da kommen Menschen zum lebendigen Glauben. Wir können uns überhaupt nicht drüber freuen. Ihr könnt doch gar nicht glauben, dass die sich bekehrt hat. Das glaube ich nicht, die. Guck mal an, wie die immer noch rumläuft. Und die hört immer noch diese Musik, die, also. Und also, dass Gott sich so eine aussucht, nee. Und also, wenn die zu Gott dazugehört, dann, ich glaube, dann möchte ich nicht mehr dazugehören. Kennt ihr solche Momente? Muss sich ja keiner öffentlich outen. Können wir uns selber mal fragen. Wo wir eigentlich sagen sollen, Halleluja, preis den Herrn. Wow! Was hat Gott hier Wundervolles gemacht? Und wir stehen da mürrisch in der Ecke. Das passt uns überhaupt gar nicht. Ich wollte sowieso da auch gar nicht mitwirken, von Anfang an. Ich wollte ihm sowieso gar nicht auch das Evangelium erklären, weil der wollte es nämlich überhaupt gar nicht. Und ich glaube, bis heute will er es auch gar nicht wirklich. Und wenn doch, dass Gott sich so ein mit, also, mit dem bin ich jetzt geistlich verwandt, oder wie? Ich wäre lieber tot als das. Ihr Lieben, das Problem hier ist, dass das allzu menschlich ist. Und wir haben noch genug Menschliches in uns. Und was macht nicht nur Jona, sondern was machen auch wir mit Gottes Ehre in solchen Momenten? Es geht nicht nur um die Person XY, die sich bekehrt, die uns nicht passt. Sondern wo wir zu Gottes Willen nicht Ja sagen wollen. Darum geht es. Also nicht, wo wir sagen, Herr, ich kann aber nicht. Oder, oh Herr, bitte hilf mir, dass ich auch mit meinen Gefühlen da irgendwie mitgehen kann. Ich will nicht heucheln, aber ich will mitgehen. Bitte hilf mir auf die Sprünge. Dann sind wir schon auf einem guten Weg. Aber da, wo wir wirklich störrisch in uns selber zumindest sagen, ich will das nicht. Ich will nicht, dass du mich da hinschickst. Ich will nicht mit diesen Leuten reden. Ich will das einfach nicht. Weil egal, welche allzu menschliche Emotion in mir das Kommando übernimmt, egal ob es Zorn ist da sehr, sehr mächtig, oder Neid, oder Betrug, und Angst, dass mein Betrug auffliegt, egal was es ist, warum ich mich sträube, ich verunehre Gott damit. Und das, was Jona jetzt hier zum Schluss zeigt, ist eigentlich dramatisch, weil der Bericht geht damit aus. Gott hat hier das letzte Wort, sehen wir gleich. Aber wir erfahren halt nicht, wie Jona sagt, Herr, es tut mir leid, jetzt habe ich es kapiert. Die Szene kommt einfach nicht mehr. Es endet mit einem störrischen Jona und Gott, der ihm aufzeigt, wie närrisch das ist, wie falsch das ist, woran er sich klammert. Und Gott fragt ihn, ist es recht, dass du so zornig bist? Und Jona geht zur Stadt hinaus, setzt sich an den Stadtrand, macht sich da eine Hütte und schaut auf die Stadt, wie es weitergeht. Und Gott lässt dann diese Rizinusstaude dort wachsen, spendet ihm Schatten und bietet ihm damit sozusagen eine organische Predigt, könnten wir sagen. Ein organisches Predigtbeispiel mit der Staude, die über ihm wächst, sodass er gemütlich im Schatten sitzt und auf die Stadt schauen kann. Und Jona freut sich darüber. Oh Gott, gib mir was, jetzt habe ich wieder gute Laune. Und da sehen wir auch, wie affektiv er reagiert. Es passiert was Schönes, jetzt habe ich gute Laune. Es passiert etwas, was mir nicht in den Kram passt. Ich bin störrisch und will sterben. Er ist von der emotionalen Reife, von dem, was wir hier erfahren, auch wie ein kleines Kind. Und ihr Lieben, das ist heute geradezu ein Ideal. Wenn wir uns von, wie wir sagen, unserem Herzen leiten lassen, wenn wir uns von unserem Bauch leiten lassen, wenn wir uns von unseren Emotionen regieren lassen, das bedeutet das nämlich letztlich, dann sind wir auch wie ein kleines Kind. Bei ganz kleinen Kindern, so wie unser Junior, Baby oder 1-2 Jahre alt, da ist es so, es ist irgendwas Schönes und sie lachen und es ist alles super duper und irgendetwas, was sie wollen, bekommen sie nicht und irgendetwas passt ihnen nicht und sie schreien und schmeißen sich auf die Erde und machen Krawall. Und dann macht man irgendeine Grimasse oder gibt ihnen etwas, was sie zu essen mögen und es ist alles wieder gut. So völlig instabil. So, sie können gar kein Ziel nachfolgen. Deshalb müssen sie erstmal etwas größer werden. Deshalb müssen wir sie ja vorbereiten, damit sie nicht so bleiben. So völlig emotionsgesteuert. Gefühlszombies. Aber das ist heute geradezu ein Ideal. Wenn es sich doch aber richtig anfühlt, wenn es sich doch aber so falsch anfühlt. Ihr Lieben, Gefühle sind wichtig und Gefühle können sehr mächtig sein. Beides absolut korrekt, aber wenn Gefühle uns regieren, dann benehmen wir uns irgendwann wie Jona, früher oder später. Und wenn Gefühle uns nicht regieren, dann sind wir natürlich auch nicht völlig gefeit davor, aber dann erkennen wir früher oder später mit Gottes Gnade, du benimmst dich wie ein Baby. Du verunehrst Gott, weil du dich benimmst wie ein Baby, obwohl du ein erwachsener Mensch bist oder ein großer Junge schon, ein großes Mädchen und ein kleines Baby sagt, ich weiß mir aber nicht. Oh, das ist aber schön. So, wir sehen es hier bei Jona. Oh, jetzt schenkt Gott Schatten. Oh Gott, du bist so toll. Oh, jetzt zeigt mir Gott aber eine Lektion. Gott ist so gemein zu mir. Völlig unreif. Und ihr Lieben, wir sollten danach streben, wo wir diese Unreife bei uns entdecken. Es zieht sich ja hoffentlich nicht durchs ganze Leben, sondern tangiert bestimmte Themen in unserem Leben. Dass wir uns zum Beispiel auch als Eheleute darauf hinweisen oder als beste Freunde oder Freundinnen sozusagen die Nase in den Dreck stecken, einmal sagen, guck mal, Mensch, das ist nicht gut. Wir sollten einander unterstützen, dass wir Reife entwickeln. Und sagen, ja, auch wenn Gott es zulässt, dass es unangenehm um mich rum wird, meint Gott es völlig gut mit mir. Alles, was mir geschieht, wird mir zum Besten dienen, davon bin ich überzeugt. Wo Gott regiert in meinem Leben, da habe ich nicht zu schmollen und zu trotzen. Das ist kindisch. Und Gott entsendet diesen Wurm und am nächsten Tag ist die Pflanze verdorrt und er sitzt dort im heißen Ostwind, Vers 8, und sticht ihm auf den Kopf und er wird matt und müde. Und er wünscht sich wieder mal den Tod. Ein wunderschönes Beispiel, wo wir sehen, dass es gut ist, dass Gott unsere Wünsche nicht immer erhört. Da wäre er nämlich schon zweimal gestorben. Wegen schlechter Laune und das andere Mal wegen schlechtem Wetter, seiner Meinung nach. Und er sagt, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Schlechtes Wetter und die Bepflanzung von meiner Hütte ist auch noch kaputt. Am liebsten wäre ich tot. Und jetzt wird aber wieder ernst, weil jetzt nimmt Gott es auf. Es ist nämlich eine ganz ernsthafte Lektion. Trotz dieses kindischen Verhaltens. Sagt er, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da fragt er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Man kriegt geradezu Lust, den Jona übers Knie zu legen. Und er sagt, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich nicht bemüht hast. Klammer auf. Und vor allem hast du Mitleid mit dir selber. Um den dich nicht bemüht hast, um den Rizinus. Du hast ihn nicht großgezogen, du hast nichts für getan. In einer Nacht entstanden, in einer Nacht zugrunde gegangen. Und jetzt kommt Gottes letztes Wort, damit endet dieses ganze Buch. Und ich sollte kein Mitleid haben mit einer großen Stadt wie Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können. Dazu noch so viel Vieh. Also, du hast Mitleid mit deinem Rizinus, wie gesagt, Klammer auf, letztlich halt mit dir selber, ja? Du willst sterben und alles ist ganz schrecklich, weil dein Schatten nicht mehr da ist, okay? Weil dein Pflänzchen nicht mehr wächst, obwohl du nichts dafür getan hast. Und Gott sagt, wenn wir das einmal ausbreiten, diese ganzen Geschöpfe, die ich gemacht habe, vor allem die ganzen Menschen, aber auch das ganze Vieh, und von 120.000, die ihre Rechte nicht von der Linken unterscheiden können. Das kann ein Hinweis sein, dass er sagt, hier leben allein 120.000 Kinder. Das ist eine Formulierung, die das zulässt. Werdet ihr auch in manchen Kommentaren finden. Es kann aber auch bedeuten, dass er sagt, 120.000 Einwohner, die doch noch gar nichts wirklich kapiert haben. Die geistlich tot und blind waren. Es kann aber auch sein, es ist eine so große Stadt, die hat allein 120.000 Kinder. Das ist hier überhaupt nicht entscheidend. Aber er sagt, all diese Menschen, die ich gemacht habe, meine Geschöpfe, meinem Ebenbild geschaffen. Und ich soll damit kein Mitleid haben. Ich soll nicht gnädig mit ihnen sein. Und er hält dem Jona ganz krass den Spiegel vor. Er sagt ihm, du machst hier Aufstand gegen mein Handeln. Du solltest dich freuen und mich loben, so wie dem Fisch. Und du willst dauernd sterben wegen deiner schlechten Laune, wegen deinem Hass auf die anderen, weil du den anderen nicht die Gnade Gottes gönnst. Wir sehen, dieses Erziehungshandeln Gottes wird hier fortgeführt. Nicht nur mit dem Schiff und dem Fisch, sondern auch mit dem Rizinus. Erzieht er den Jona. Wir fahren aber auch nicht, dass Gott sagt, so, jetzt habe ich die Faxendecke mit dir. Ich habe dir so viel Gnade gegeben, weg mit dir, ich kenne dich nicht mehr. Wir fahren wir nicht, das kommt nicht vor. Wir fahren nicht, dass Gott ihn aufgibt. Nein, bis zum Schluss handelt Gott hier wie ein Vater. Und sagt, ich möchte, dass du es kapierst. Ich bleibe an dir dran, ich möchte dich prägen. Ich will, dass dein Denken umgeschaltet wird. Und ihr Lieben, das ist sehr gut für uns zu wissen, dass Gott auch bei uns dran bleibt. Auch wo wir im schlimmsten Fall so mürrisch und störrisch und verblendet und selbstbezogen und hasserfüllt sind wie ein Jona hier im Finale. Das sollte uns wirklich ermutigen. Gott jagt ihn überhaupt nicht weg. Und Gott zieht sich auch nicht im anderen Sinne zurück, der sagt, mit dir brauche ich nicht mehr reden. Du hast eigentlich jetzt genug zum Nachdenken. Nein. Gott beugt sich runter und macht diese ganze Geschichte nur, um ihm das deutlich zu machen. Weil er ihn gewinnen möchte. Weil er ihm nah sein möchte. Weil er möchte, dass der Jona ihm ein guter Diener ist. Das ist ein Fazit ziehen. Gott beruft ihn eine konkrete Aufgabe, großes Vorrecht. Ja, du darfst zu den Heiden, wo man eigentlich sicher sein kann, die bekehren sich niemals. Stellt euch vor, ein Missionar sagt euch, ich gehe zu Al-Qaida, ich gehe zu Boko Haram, bist du völlig wahnsinnig? Ich bin überzeugt, Gott kann auch diese Menschen verändern. Ein christlicher Musiker aus den USA, aus Washington, hat frei übersetzt einmal gesungen, mein Gott ist so groß, er könnte auch Osama Bin Laden in einen Missionar verwandeln. Das war bevor Osama Bin Laden, ihr wisst schon. Also, aber letztlich ist das genau das. Und er flüchtet, versucht von Gott wegzurennen, zu stiften. Und hier noch eine spannende Beobachtung. Auf dieser Flucht vor Gott, worum geht es dort? Die ganze Zeit abwärts. Also er startet zu Hause bei Gathefa. Nazareth ist nebenan. Nazareth ist auf knapp 300 Höhenmetern. Und es geht erstmal 300 Meter äußerlich abwärts. Bis Jaffo, Meereshöhe. Dann geht es noch weiter unter normalen Null, nämlich in den Bauch des Schiffes und dann später ins Meer und in den Bauch des Fisches. Und das ist der Tiefpunkt. Unten irgendwo am Meeresgrund in dem Fisch ist es ein langer Weg nach unten. Von Gott weg geht es abwärts. Und das ist hier äußerlich nochmal sehr deutlich dargestellt. Und Gott erzieht ihn an dem Tiefpunkt seines Dienstes, erzieht er ihn und er kehrt um und Gott sagt, zurück auf los und es geht los. Und er bringt dieses Wort nach Ninive, die Menschen kehren um und anstatt, dass er sich freut, ist er wieder an seinem Startpunkt. Die sollen es aber nicht haben. Wir sehen, Jonas Dienst ist geprägt von radikalen Entscheidungen, ja? Aber von schlechten radikalen Entscheidungen. Bis auf die eine. Bis auf die eine, wo er kennt, Gott ist so an mir dran, ich kann Gott nicht entkommen. Das ist eine gute radikale Entscheidung, wo er sagt, werft mich ins Meer, dann wird's besser. Wo er in dem stinkenden Fisch betet und sagt, Herr, dank für deine Gnade und deine Rettung. Das ist eine gute radikale Entscheidung. Aber er trifft zwei dumme, schlechte, radikale Entscheidungen. Und das Krasse ist hier, Gott gebraucht ihn trotzdem. Wir können sagen, er ist wirklich ein schlechter Prophet. Aber Gott gebraucht ihn trotzdem. Vielleicht ist es so, dass Jona später auf seinen Dienst oder auf diese Episode seines Dienstes zurückschaut und wirklich erkennt und wirklich Buße tut darüber und sagt, oh Herr, so ein großes Vorrecht gibst du mir. Wie bin ich damit umgegangen? und du gibst mir eine Lektion nach der nächsten. Und ich bleib bockig. Herr, vergib mir. Wir dürfen zuversichtlich sein, dass das noch passiert ist, aber wir erfahren es hier halt nicht. Die Gerichtsbotschaft wirkt. Wir wissen nicht, wie Gottes letzte Lektion hier wirkt, von der wir hören. Aber das Entscheidende ist, Gott hat hier das letzte Wort. Gottes Plan wird nicht verbogen. Gottes Plan wird nicht aufgehalten. Jonah wird nicht verstoßen. So können wir letztlich sagen, es ist ein glückliches Ende. Es ist ein Happy End in diesem Bericht. Eine Großstadt kehrt um zu Gott. Ein schlechter Prophet hat einen gesegneten Dienst. Gott behält das letzte Wort und er zieht bis zum Schluss die Seinen und verstößt keinen einzigen. Ihr Lieben, lasst uns dafür beten, dass wir bessere Entscheidungen treffen. Lasst uns dafür beten und füreinander da sein, dass wir uns nicht von unseren kurzfristigen oder auch von unseren langfristigen, menschlichen, deplatzierten Emotionen leiten lassen, dass wir uns von unseren Gefühlen bestimmen lassen. Wenn wir glauben, wenn wir Gott vertrauen, sollte in unserem Leben nichts größer werden als die Gottesfurcht. Auch nicht Abscheu, nicht Ekel, nicht Wut, nicht Zorn, auch nicht menschliche Liebe oder irgendetwas anderes. Die Gottesfurcht sollte der mächtigste Faktor in unserem Leben sein und es ist unsere Verantwortung, wo das nicht so ist. Denn es ist immer mal nicht so an dem einen oder anderen Punkt. Das gehört zu unserem irdischen Leben noch dazu. Da sollten wir nicht nur selber aufpassen, sondern wirklich füreinander da sein. In Liebe und Fürsorge. Wie kann mir geholfen werden, aber vor allem, wie kann ich auch meinem Nächsten dabei helfen? Denn wir sehen, dies geleitet werden von Gefühlen. Und da können wir sogar erstmal ausklammern, was das für Gefühle sind. Führt nicht zum Guten. Es führt nicht zum Guten, wenn wir uns kurzfristig von diesen Gefühlen leiten lassen. Ja, lasst uns dafür beten, dass wir gut aufeinander aufpassen und dass wir uns ermahnen und ermutigen lassen von diesem Wort, was Gott uns über den Jona sagt. Amen.